Heute sind wir bei den vier Motivationen. Vier Motivationen, warum ich den Auftrag ausführe. Gründe haben wir ja schon gehört, aber ein Grund tut dich nicht unbedingt motivieren. Sag mir mal, deine Küche solltest du wieder mal aufräumen. Der Grund? Sie ist dreckig. Sehr motivierend, oder? Aber es ist keine Motivation, es ist einfach mal ein Grund. Heute kommen wir zu den Motivationen. Was dein Herz könnte bewegen? Oder ich kann sicher mal von mir aus sagen, was mein Herz zieht. Und die erste Motivation, aus Liebe. Simpel und einfach aus Liebe zu Jesus Christus. Wenn du jemanden liebst, dann machst doch du, was sie oder er dir sagt. Einverstanden? Es ist doch keine Frage. Wo Anita krank war, habe ich Sachen gemacht, da sind mir die Nackenhaare aufgestanden dabei. Es ist doch keine Frage, dass ich die Maschinen ausgeräumt habe und den Boden geschrubbt habe und Danita gefragt habe, was könnte ich machen. Die Wäschmaschine habe ich kennengelernt, den Tumbler habe ich kennengelernt. Ich weiss, wo alles Zeug verborgen, alle Putzmittel, alles Zeug und Sachen. Ich weiss, auf was Danita besonders achtet im Haushalt. Aus Liebe. Aus Liebe zu Danita bin ich umeinandergerannt mit dem Besen. Und so geht's dir auch. Wenn du jemanden liebst, dann machst doch du alles für den. Es ist doch dir egal, ob es dir gerade passt oder nicht. In der eiskalten Nacht, in der Winternacht, rennst du in der Unterhose voraus, wenn es sein muss, weil du jemanden liebst. Und umso mehr, was würdest du für einen Mensch machen, den du liebst, der einen letzten Wunsch hat, einen letzten Willen und dann stirbt? Also wenn jemand stirbt und er sagt, zu meiner Ehe, an meiner Beerdigung, mach das Riesenfest. Spielen das und das und das Lied, laden den Künstler ein, machen eine riesige Party und machen am Schluss noch die Tortenschlacht. Und du liebst den und du denkst, das ist crazy, das haben wir noch nie gemacht, aber du wirst es machen. Aus Respekt vor dem Menschen, der gestorben ist, den du liebst. Schau, und Jesus Christus, bevor er gestorben ist, hat er uns gesagt, geht in alle Welt und macht alle Völker zu meinen Nachfolgern. Das hat er gesagt und dann ist er verschwunden. Dann ist er aufgestiegen und zur Rechten vom Vater gesessen und ist nicht mehr da gewesen. Das ist der letzte Wille von Jesus Christus. Nachher hat er nichts mehr gesagt. Du findest nichts mehr. Er hat nichts mehr gesagt. Die letzten Worte von Jesus Christus sind sie: Geht hin zu allen Nationen und macht zu Jünger alle Völker. Ist doch völlig klar, dass wenn wir Jesus Christus lieben, wenn du Jesus liebst, willst du seinen letzten Willen erfüllen. Du willst es einfach machen, weil du weißt, das hat er sich gewünscht von dir. Im 1. Timotheus 2, 4 heisst es, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Wenn Jesus eine Möglichkeit hätte und einen 20-Sekunden-Spot könnte haben, wenn er jetzt da auf die Bühne käme, an meiner Stelle, und er würde 20 Sekunden zu euch reden, was glaubst du, würde er euch sagen? Schau, Jesus war ein Mann von der kurzen Botschaft. Er hat gesagt, hallo, Leute, denkt um. Es ist eine neue Zeit. Das Reich Gottes ist parat für euch. Das war seine Botschaft gewesen. Und dann hat er sie gelebt. Und hat die einen und die anderen Aspekte noch mal tiefer erklärt. Aber seine Botschaft war, denkt um. Es kommt etwas Neues auf euch zu. Das Reich Gottes ist bereit. Deine Welt und die Welt von Gott sollen zusammengefügt werden. Und wenn er heute noch mal 20 Sekunden hat, dann würde er sagen, liebe, liebe Kinder, bitte, geh in alle Welt. Und gewinnet Menschen für meinen Vater im Himmel. Weil mein Blut ist geflossen, der Preis ist gezahlt, das Tor ist offen, ladet sie. Und das wär's dann auch schon gewesen. Ich glaube, er hätte keine andere Botschaft. Er hätte keine persönliche Ermutigung an dich. Und er hätte keinen persönlichen Tadel an dich. Er würde einfach sagen, es hat noch viele Wohnungen in meinem Vater im Haus. Sie sind leer. Rennet, holet sie rein. Ich habe euch versprochen, ich bin bei euch mit aller Kraft bis ans Ende der Welt. Nehmt den Auftrag an. Wir würden den Auftrag annehmen. Wir würden gehen. Und wir hätten in unserem Leben nur eine Priorität. Den letzten Willen von Jesus Christus zu erfüllen. Wir würden nur an das denken. Und wir würden gehen in seiner Kraft, in seiner Autorität. Die einen würden in der Schweiz bleiben, in Zürich, die anderen würden bis ans Ende der Welt gehen. Du wüsstest nicht, wo du dein Leben würdest leben. Aber du hättest eine Botschaft in deinem Herz. Leute, da ist ein Gott im Himmel, der euch liebt. Er kann euch Sünden vergeben, er kann euch retten. Kommt zu ihm, kommt zu Jesus, der Preis ist zahlt. Wow! Meine Motivation, von Jesus zu reden, ist aus Liebe zu ihm. Weil er bereits alles gegeben hat. Habt ihr euch vielleicht auch schon überlegt, bei denen Lottogewinnen, die stattfinden, Euro Millions und anderes, sind ja gigantische Gewinnsummen, die da ausgeschüttet werden. Meinen die werden immer abgeholt? Ich habe mal versucht herauszufinden, ich habe es nicht herausgefunden. Sie sagen es wahrscheinlich nicht. Ziemlich sicher werden ein paar von diesen fetten Gewinnen gar nicht abgeholt. Eine Geschichte weiss ich auf jeden Fall. Ein deutscher Reihenhäuslebesitzer, irgendein, ich glaube sogar noch im Kaninchenzüchterverein gewesen, hat im deutschen Lotto 10 Millionen Euro gewonnen. Und er hat schon seit 15 Jahren Lotto gespielt. Und wahrscheinlich hat er nie etwas gewonnen. Irgendwann ist das in der Zeitung gekommen und so am 5., 6. Tag ist die Presse nervös geworden und hat gesagt, hey, der Gewinn ist nicht abgeholt worden. Dort ist eben verkündet worden. Der Gewinn ist nicht abgeholt worden. Was machen wir? Und dann irgendwann kommt die Meldung, der XY ist an den Kiosk gegangen, hat den neuen Lottozettel abgegeben und siehe da, er hat herausgefunden, er hat gewonnen. Jackpot, 10 Millionen. Er hat gar nichts erwartet. Er hat gedacht, er ladet nochmal 10 Euro ab für die nächste Woche. Schatz nichts, so nützt es nichts. Und umgekehrt, tatsächlich hat er 10 Millionen Euro gewonnen. Der Gewinn hat auf ihn gewartet die ganze Zeit. Und so ist es auch mit dem ewigen Leben. Der Gewinn wartet auf jeden Mensch. Ich weiss nicht, ob ihr es schon mal so angeschaut habt. Jesus Christus hat am Kreuz den Preis gezahlt, den es braucht, um die Menschheit zu erlösen. Unter Erlösen meine ich, um einem Mensch wieder ein Herz zu geben, das ihn fähig macht, den Frieden zu behalten. Wo ihn fähig macht, ein Glück zu behalten. Wo ihn fähig macht, eine Liebe zu behalten. Wo nicht ein Löchersieb ist, wo Aggression, Mord und Totschlag genauso möglich ist, wie mal ein gutes Wort. Den Mensch erlösen bedeutet, ihn zurückverwandeln in den Traum, in den Zweck, den Gott ursprünglich gehabt hat, den er ihn gemacht hat. Verstehst du? Gott hat einen Traum für dein Leben. Für jeden Mensch hat er einen Traum. Und wenn ein Mensch im Bauch von Mami geformt wird, dann hat Gott bereits eine Vision für den Mensch. Und Jesus hat zahlt mit seinem Blut. Aber der Jackpot wird nicht eingelöst. Stell dir vor, du wärst glücklich verheiratet, und du hättest sehr viele Kinder. Und du hättest früh geheiratet und deine Kinder würden auch wieder früh heiraten und die hätten auch wieder sehr viele Kinder. Und eines Tages wärst du 80, 82. Es wirklich ein Klappergestell. Du und dein Mütterli. Aber im Herz immer noch topfit. Fröhlich, frisch. Deine Kinder, deine Enkelkinder und deine Enkelskinder. Zusammen 100 Leute. Eine Riesensippe ist entstanden. Alles aus dir. Alles angefangen, weil Mann und Frau sich lieben. 80 Jahre später oder 60 Jahre später, 100 Leute. Du hast eine riesen Freude. Du machst ein riesen Fest mit deinen 100 Verwandten, mit deinen Kind und Kindeskind. Du kannst den kaum die Namen behalten. Aber du weisst, die gehören alle zu mir. Mein Fleisch, mein Blut. Und jedes nimmst du in die Arme und jedes ist bei dir und jedes hast du speziell gern, auf eine besondere Art und Weise. Und du wirst miterleben, wie zu deiner Lebzeit, von diesen 100 Liebsten, die du hast, 98 würden sterben, einer nach dem anderen. Klack, 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 klack. Klack, eine nach dem anderen, eine Familie nach der anderen stirbt aus. Eine Chance, ein Leben nach dem anderen wird ausgelöscht. Am Schluss stehst du noch da mit irgendeinem Enkelskind und vielleicht einer Tochter. 2%. So fühlt sich Gott, wenn er auf Europa schaut. 2% von seinen Kindern kann er mit nicht denken. Und 98% klappert einfach ab. Aus Liebe zu Jesus, wenn wir den Auftrag wahrnehmen. Aus Liebe zu Jesus. Wir lesen dann im Lukas 15,7, dass wenn jemand umkehrt, dass wenn eins von diesen Enkelkindern noch dazukommt, und nochmal eins, wenn wir wieder Ruhe an dir, 2, 3, 4, 5, jedes Mal ist eine riesen Freude im Himmel. Und ich könnt euch vorstellen, warum. Weil Jesus bereits den Preis gezahlt hat. Weil die Türen offen ist, aber kein Mensch läuft rein. Aus Liebe zu Jesus will ich von ihm erzählen. Und aus Liebe zu Jesus sollst du von ihm erzählen. Und du sollst den Auftrag annehmen. Erste Priorität. Und du sollst dir zum Ziel machen, allen Völkern, allen Menschen, Jesus Christus zu führen. Zweiter Grund. Weil Gott einen Traum hat für alle Menschen. Zweite Motivation. Das ist für mich eine riesen Motivation. Etwas, was ihr von mir immer wieder gehört. Gott hat einen Traum für dein Leben. Meine 20 Sekunden Botschaft. Gott hat einen Traum für dein Leben. So wie wir da drinnen sitzen. So unterschiedlich sind wir. So unterschiedlich ist unsere Geschichte, unsere Begabung, alles, was wir können, spüren, fühlen, sind oder nicht sind. Aber für jeden Einzelnen hat Gott eine ganz besondere Biografie sich ausgedacht. Du bist geboren in einer Welt, wo Gott nicht kennt, damit du Gott kennenlernst. Du bist geboren in eine Dunkelheit hinein, damit du zum Licht wirst. Und die Bestimmung steht über allen Menschen, über allen Rassen, Völkern, Nationen, Mann, Frau, Arme, Reiche, Junge, die Kleinen und die Grossen. Jeder Mensch ist berufen, dass er Jesus Christus kennenlernt. Dass er zurückverwandelt wird in das Bild, das Gott in ihm erfunden hat. Der Architekt vom Leben, der Autor, der Erfinder von dir hat sich etwas überlegt. Und ich finde nichts Cooleres, als wenn ich sehe, wie ein Mensch verwandelt wird, Schritt für Schritt in das Bild, das Gott in ihm gedacht hat. Das ist für mich das Größte. Für mich persönlich, das ist das Größte für mich. Und ich bin am allerliebsten mit Leuten zusammen. Ob kleine oder grosse, arme oder reiche. Ich bin am allerliebsten mit Leuten zusammen, die verändert worden sind. Menschen, die ich sehe, jetzt hat Gott können seinen Zweck und seine Absicht in denen verwirklichen. Ich finde das Größte. Ich finde das der Hammer. Es gibt da eine Geschichte von Jesus in Matthäus 4, Vers 13. Die Bibel haben, schlägt sie doch auf oder rutschen zusammen und schauen beim Nachbarn. Es geht um Jesus, ganz am Anfang, ganz Kapitel 4, ganz am Anfang von seinem Dienst. Und er verließ Nazareth, kam und ließ sich in Kapernaum nieder, das am See liegt, im Gebiet von Zebulon und Naphtali. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist, der spricht. Jesus hat sich in ein Gebiet von A nach B verschoben, nämlich nach Kapernaum. Und es ist eine Prophezeiung in Erfüllung gegangen durch seinen Move, wie übrigens so viele Prophezeiungen erfüllt worden sind durch sein Leben. Was ist über das Land ausgesagt worden, wo Jesus jetzt angeht? Jesaja sagt, das Land Zebulon und das Land Naphtali am Weg des Sees, jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden, das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land des Todes Schatten wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, seine 20-Sekunden-Botschaft, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Okay, Jesus geht nach Kapernaum, in das Tal der Todesschatten ist er reingegangen. Der Jesaja hat das prophezeit und gesagt, wenn es eine finstere Stelle gibt auf dieser Erdkugel, wenn es einen Ort gibt, wo man mit einem Todestal vergleichen kann, dann ist es dort das Kapernaum. Und Jesus ist dort angegangen. Und der Bevölkerung in Kapernaum ist es Licht aufgegangen. Damit jemand in sein volles Potenzial kann kommen, damit jemand in den Traum kann kommen, den Gott für sein Leben hat, muss ihm ein Licht aufgehen. Dir muss ein Licht aufgehen. Sonst rockst du weiter, so wie du dir gewöhnt bist. Und bist mehr oder weniger belanglos unterwegs. Du wirst deine Hauptrolle nie kennenlernen, die Gott für dich geschrieben hat. Deine eigentliche Biografie. Aber in dem Moment, wo ein Mensch ein Licht aufgeht, kommt er in eine völlig neue Dimension hinein. Und er wird in die Pläne von Gott mit hineingenommen. Weil Gott selber in ihm anfängt zu wohnen. Es gibt so ein schönes Sprichwort. Wenn jemand zu Jesus Christus kommt, dann kommt Gott ein neues Pärli Augen über. Er kommt ein neues Pärli Hände über. Er kommt ein neues Pärli Füße über. Und Jesus kann seinen Willen tun. Du bist eingeflochten in seinen ewigen Plan. Gott hat einen Traum für dein Leben. Und ich möchte, dass du dir jetzt einmal ein paar Leute vorstellst. Ich weiss, einige machen das oft. Wenn du Lehrer bist, stell dir deine Klasse vor. Wenn dir die Familie das Wichtigste ist, stell dir deine Familie vor. Wenn dir deine Eltern das Wichtigste sind, die Jesus nicht kennen, stell dir deine Eltern vor. Und erkenne die Leute. Und stell dir im Geist vor, wie die Menschen wären, wenn sie Jesus Christus würden kennen. Was die hätten können bewegen. Schau, mein Vater, ich habe ab und zu ein bisschen von ihm erzählt. Ich bin der erste Gläubige in unserer Familie. Sie sagen, wir gehen auf den Niklaus von der Flüe zurück. Das würde mich extrem freuen. Kann ich aber nicht beweisen. Ist auch nicht nötig. Hätten wir aber ein bisschen sagen. Aber sonst weiss ich von gar nichts. Das ist das Tal des Todesschatten, meine Verwandtschaft. Aber es ist ein Licht aufgegangen. Und ich weiss aus Gesprächen, die ich mit meinem Vater hatte, dass Gott ihn schon hat wollen retten. Er hat ihn schon wollen retten. Und wahrscheinlich hat er schon seinen Vater wollen retten. Und dem seinen Vater hat er auch schon wollen retten. Aber ihm ist das Licht nicht aufgegangen. Gott sei Dank, aus irgendeinem Grund, bei mir ist das Licht aufgegangen mit 19. Und Gott hat können den Traum, den er mit mir hat, Schritt für Schritt verwirklichen. Und er ist immer noch dran. Und ich hoffe, ich lebe noch lange. Und ich hoffe, dass Gott seinen Plan, warum er mich geschaffen hat, warum er mich erfunden hat, dass er eines Tages kann sagen, Volltreffer. Für das habe ich dich gemacht und das hast du gelebt. Das kann ich über meinen Vater nicht sagen. Und er ist 30 Jahre älter als ich. Er ist krank mittlerweile. Und wenn ich auf sein Leben schaue, sein Potenzial, was er bewegt hat, als Unternehmer, dann bin ich baff. Wenn ich mir überlege, was er wird hinterlassen und was er wird können, Gott vorweisen eines Tages, dann bin ich auch baff. Ist nämlich gar nicht. Ist gar nicht. Bis jetzt ist er einer von diesen Menschen, der nicht in den Traum hineingekommen ist, den Gott für ihn vorgesehen hat. Jetzt ein anderes Beispiel. Ich habe ja auch Kinder. Und wir haben ein bisschen Familienandacht jetzt angefangen, regelmässiger. Seit 5 Wochen, jeden Samstag. Und das scheint den Kindern wirklich zu fallen. Das ist für sie cool. Und letzte Woche habe ich die Bibel gekauft. Wir haben ja da hinten noch Hoffnung für alle mal verkauft, so ein bisschen am Wühltisch. Im 5-Lieber habe ich die schönsten Bibeln ausgesucht und bin mit 5 Bibeln heimgekommen. Spontan ein Einfall gewesen, weil wir haben alles verschiedene Übersetzungen gehabt, in Andacht damit, oder? Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gehört, ich bin in der Stube gewesen. Der Joshua Power, mein 8-Jähriger, sieht die Bibel. Und ich höre ihn. Papi, sind die Bibeln für uns? Ich sage, ja, die sind für euch. Ja, danke! Ein 8-Jähriger, der einen Luftsprung macht, der dir ein Danke ausspricht, weil du nicht könntest kopieren, weil du dir ersehnst als Eltern. Und der Grund ist, er hat die Bibel nicht bekommen. Überleg mal, ohne Bildli, schwarz-weiß, klein geschrieben, so ein dickes Buch. Er hat so Freude gehabt. Und er hat dann tatsächlich, er hat bis jetzt noch nicht wirklich in der Bibel gelesen, tatsächlich, 2 Tage später, wir haben noch mit der Lehrerin darüber geredet am Elternabend, sie hat ihn wollen pushen im Lesen und so, ja, er nimmt in der Bibliothek nie ein Buch und so, ob das für uns okay ist. Er hat gesagt, ja, er ist einer, der nach Interesse geht und er liest ja recht gut und so, das ist okay. Wir hoffen, dass er eines Tages anfängt, die Bibel zu lesen. 2-3 Tage später klappt er seine kleine Bibel auf und fängt an lesen beim Saul. Wo er den David verfolgt. Und er kann nicht mehr aufhören. Und er sagt, das ist ja so spannend. Und er hat eine Botschaft. Und er hat die Botschaft Anita gesagt. Und Anita hat die Botschaft mir gesagt. Und ich habe die Botschaft am Gebetsabend gesagt. Das ist doch völlig etwas anderes als mein Vater, der die besten Jahre hinter sich hat, gesundheitlich gesehen wenigstens. Ich kann mit aller Kraft hoffen, dass er noch Jesus Christus kennenlernt. Oder ein kleiner Bub, der von klein auf, die Chance hat, in dem Traum von Gott zu leben. Versteht ihr, was ich meine? Gott hat einen Traum für jedes Leben. Und wir haben gebetet am Freitagabend für die Kleinen im ganzen Land. Wir haben jetzt zurückgefordert ins Reich Gottes. Die Kleinen. Immer wenn ich einen Kindergärtler sehe, hoffe ich, dass es nicht zu fest windet. Die sind so klein. Und dann haben sie die dicken Jacken an. Aber Gott liebt sie. Er liebt sie. Und die Kleinen werden gross. Und die Möglichkeit besteht, dass sie Monster werden. Alain Fritzl war auch mal so ein Kleiner. Oder dass sie zu Menschen werden, die die Liebe in die Welt austragen für Jesus Christus. Und Gott hat einen Traum für jedes Leben. Und Gott hat einen Traum für dich. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Okay, der Petrus, im Tal des Todesschatten hat der Petrus gelebt. Im Tal des Todesschatten hat der Petrus tagtäglich seine Angeln ausgeworfen. Und ich weiss nicht, ob es viel Fisch gehabt hat oder wenig. Auf alle Fälle, manchmal haben sie nichts gefischt. Das lesen wir auch in der Bibel. Und der Petrus ist geboren als Fischer, berufen als Fischer, weil sein Vater schon Fischer war. Und der kleine Petrus wäre auch wieder Fischer geworden. Und so wäre das weitergegangen, bis heute. Und der Petrus wäre immer noch Fischer. Im Tal des Todesschatten hat er gelebt. Und es war nicht schön dort. Es war eine karge Gegend. Es war nicht unbedingt fruchtbar. Es ist eine steife Beise gegangen. Es ist eine geistliche Töte ausgegangen. Und der Petrus hat dort gelebt. Der Fischer, am Fischer sein Sohn, am Fischer sein Grossvater, sein Enkel, sein Sohn. Mit der Idee, dass er mal einen kleinen Fischer zeugt. Und dann kommt Jesus. Und der Jesus hat einen Traum für sein Leben. Und er sieht den Petrus fischen. Und er sagt zu ihm, folg mir nach und ich will euch zum Menschenfischer machen. Ha? Hat Gott nicht einen höheren Traum gehabt für den Petrus, als die Sardellen aus dem See rauszuziehen und mühsam sein Geld zu verdienen mit diesen Fischen und seinem Sohn nachher lernen fischen und mit seinen verletzten Händen die Fischernetze flicken, die kaputt gegangen sind, Tag ein, Tag aus, hat Gott ihn nicht für etwas anderes geschaffen gehabt. Er hat ihn zu einem gewaltigen Leben berufen. Und so ist es auch für dich. Und er hat den Petrus zu einem extrem abenteuerlichen Leben berufen. Und das ist mein nächster Punkt. Motivation Nummer 3. Um mit Gott ein Abenteuer zu bestreiten. Wenn du anfängst, den Auftrag zu leben, wenn du den Auftrag annimmst, dann geht's erst richtig los in deinem Leben. Wenn du möchtest ein interessantes und ein spannendes Leben haben, wird ein Jünger von Jesus Christus, wird ein Nachfolger und nimm den Auftrag an. Gang zu Jesus und sagst, okay, da bin ich, das habe ich und das bisschen, was ich habe ich ja eigentlich auch von dir, dann habe ich eigentlich nichts und komme zu dir. Here I am. Und du trittst in den Auftrag ein. Und dann sagt Jesus über dich Folgendes. Mir ist gegeben alle Kraft auf Himmel und auf Erde. Und ich bin mit dir bis ans Ende der Welt, wo du hingehst. Und wisst ihr, was mit dem Petrus am Fischer passiert ist? Er ist in der Kraft Gottes unterwegs gewesen. Ihr könnt es nachlesen in der Apostelgeschichte. Leset das mal unter dem Aspekt. Der Fischer vom Vater, seinem Sohn, seinem Fischer, seinem Grossvater, seinem Sohn, seinem Enkel, seinem Fischer, alles Fischer. So. Da ist nur Fisch und gestunken hat es in der Wohnung und alles ist verfischelt gewesen. Fisch, Gräts sind übergelegen, überall Schuppen, Fisch, Fisch, Fisch. Das ist dem da oben ausgelegen. Und der hätte keinen anderen Beruf können machen als Fischer sein. Und der Fischersohn begegnet Jesus Christus und Jesus sagt ihm, hey, ich habe einen Traum für dein Leben. Ich mache dich zu einem Menschenfischer. Und ein bisschen später lesen wir, nur ein paar Jahre später, lesen wir von dem gleichen Petrus, wie er durch Jerusalem läuft. Der Fischer vom Tal des Todesschatten, wo ihm das Licht aufgegangen ist, läuft durch Jerusalem und auch er hat einen Schatten gehabt, aber sein Schatten war anders als mein und dein Schatten, weil sein Schatten hat Menschen geheilt. Und wenn der Petrus durch Jerusalem gelaufen ist, dann haben die Leute die Kranken rausgetragen, in der Hoffnung, dass sein Schatten den Kranken berührt, damit er geheilt ist. Das ist Abenteuer, Freunde. Das ist das Evangelium. Das ist das Leben, das du suchst. Das passiert, wenn du den Auftrag annimmst. Wir sind ja am Büchertisch am Vorbereiten. Wir werden euch 3 Bücher präsentieren. Dreimal, 3 Bänder Generäle Gottes. Von der Vorreformation auf die Reformation bis zu der Erweckungsprediger vom 20. Jahrhundert. Kauft das, leset das. Du kannst kein abenteuerlicheres Leben haben, als wenn du dich Jesus angibst. Nichts ist zu vergleichen. Er hat die Spannung und den Thrill vom Leben erfunden und er will ihn dir geben und er will ihn dir im vollen Mass geben. Die einzige Bedingung ist, dass du Ja sagst zum Auftrag. Weil die Spannung und seine Kraft ist an den Auftrag geknüpft. Möchtest du ein abenteuerliches Leben haben? Hast du vielleicht Angst, dass du den Job verlieren könntest oder Kurzarbeit hast? Fische ich vielleicht wie der Petrus, der den ganzen Tag muss fischen und seinen Sohn auch wieder zum Fischer wird machen, mit der Befürchtung, dass dem sein Sohn auch wieder muss fischen. Findest du manchmal, dass dein Leben langweilig ist? Befass dich mit dem Auftrag, den Jesus Christus gibt. Befass dich ganz persönlich. Lies es durch. Lies die Ende von der Evangelien durch. Lies die Worte von Jesus durch. Und meld dich bei Jesus. Mach's auf deine Art. Wir werden auch nachher eine Gelegenheit dazu haben. Mach's auf deine Art. Komm für und sag, da bin ich. Bin eigentlich auch ein Fischer. Ich habe keine Ahnung. Aber du hast einen Traum für mein Leben. Und du stehst rein und Gott wird dir ein Abenteuer geben. Das wird gewaltig sein. Und du wirst auch sehen, wie durch dich Menschen zu Jesus Christus finden. Und das ist das Größte. Das ist das Größte. Motivation Nummer 4. Damit du ewige Frucht gewinnst. Wir machen heute Nachmittag einen Besuch bei Freunden. Und wir bringen ein kleines Geschenk mit. Ein Osterhas. Also genau genommen, ich habe einen coolen Osterhas gefunden. Ich habe einen Hockeyhas gefunden. Einen Schweizer Hockeyhas. Im Gop. Mit dem Schweizer Dings und dem Hockey-Dings. Und ich bin bei den Osterhasen gewesen und Donita hat mir gesagt, kaufst du einen Osterhas, gell? Und ich dachte, ich kaufe einen Osterhas, aber ich muss einen coolen Osterhas haben. Ich muss einen coolen. Ich kann nicht einfach so einen Lappioren Osterhas nehmen. Ich muss einen coolen Osterhas haben. Und dann bin ich recht lang durch die Osterhäse durchgeschlichen. Ist dann langsam negativ aufgefallen. Bis ich den Hockeyhas gesehen habe. Das ist ein. Der wird Freude auslösen. Und wir haben den Hockeyhas gekauft und wir haben, glaube ich, noch ein bisschen frisiert oder irgendetwas dran angehängt. Und das wird ein Hammergeschenk. Und so hast du es wahrscheinlich auch, wenn du noch einmal auf Besuch gehst. Dann, manchmal hast du auch nichts, oder? Und denkst, oh, ich will noch gerne. Oder ich sollte sogar. Dann schaust du nicht noch eine alte Flasche Wein irgendwo mal überkommen hast. Blöd ist, wenn du dem wieder zurück ist. Das habe ich mal gehört. Dass ein Geschenk etwa über 3 Stationen gegangen ist. Der eine hat es zum Kollegen geschenkt, der hat es einem anderen Kollegen geschenkt, der hat es wieder am ersten geschenkt. Ah, meine Flasche Wein ist wieder zurück. Wenn wir einen Besuch machen, nehmen wir ein Geschenk mit. Und ich überlege mir manchmal, wie ist es, wenn wir in den Himmel kommen? Was will ich Gott für ein Geschenk bringen? Und für mich ist völlig klar, das einzige Geschenk, das ankommt, sind Seelen. Mich hat er ja schon. Ich kann nicht sagen, da bin ich und ich bin dein Geschenk. Ich bin jetzt da. Ich sagte, ja, ist gut. Ich habe schon genug Arbeit gehabt mit dir, aber kannst kommen. Das Geschenk, das ich Jesus Christus möchte bringen, ist, dass ich für ihn gelebt habe. Dass ich seinen Auftrag gemacht habe. Johannes 15, 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr bitten werdet in meinem Namen. Ein bisschen vorher heisst, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Dass ihr viel Frucht bringt. Aber das müssen wir nicht mehr erklären. Da geht's jetzt definitiv nicht um deinen guten Charakter. Da geht's nicht um Geduld. Da geht's nicht um Freundlichkeit und um Liebe und um Barmherzigkeit und weiss ich was alles, Selbstbeherrschung. Da geht's um Seelen, Leute. Da geht's um Seelen. Da geht's um die 98 Kindeskinder von dieser Familie, die verloren gegangen sind. Das berührt das Herz Gottes. Du kannst nicht kommen zu Gott und sagen, ich danke dir vielmal, weisst, ich bin so ein ekelhafter Typ auf dieser Welt, aber, also meine Geduld ist wirklich von -3 auf 7 Uhr gewachsen. Hä? Das wird Jesus nicht beeindrucken. Aber wenn du deinen Nachbar dabei hast, der sonst verloren wäre, dann bringst du Gott ein würdiges Geschenk mit. Dann bringst du ihm das mit, was ihn wird berühren. Und das ist für mich die grosse Motivation, um ewige Frucht zu bringen. Und es gibt eine Stelle im 1. Korinther 3, 12, wo man manchmal ein bisschen überlesen möchte. Und ich lese sie euch gleich vor. Es geht darum, dass das Fundament gelegt ist, dein Leben wird mit einem Bau, mit einem Haus verglichen. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und da geht es darum, wie man dann, wie du mit deinem Leben weiterfährst. Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jedes offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Okay. Du hast das Leben bekommen, das haben wir übrigens auch gehört, im Poker-Event. Das ist den Stack, den du bekommen hast. Fundation Jesus Christus. Und jetzt fängst du an, darauf aufzubauen. Und wir wissen von Jesus, dass er sagt, ich möchte, dass ihr viel Frucht bringt und ewige Frucht bringt. Frucht, die bleibt. Und welche Frucht bleibt? Alles, was ihr im Sinn und im Willen von Jesus Christus zu tun habt. Das bleibt. Auch euer Charakter, der geheiligt wird, wird bleiben. Weisheit, Wissen, Erkenntnis, die ihr von Gott bekommen habt, wird bleiben. Aber ich glaube, das sind noch nicht Gold und das ist noch nicht Edelstein. Ich glaube, das wird einfach nicht verbrennen. Weil, ich meine, das hat Jesus erwartet, dass man hört, was er sagt und das tut. Ich glaube, das Gold und Edelstein von deinem Leben werden sein Seelen, die Gott durch dich hat können berühren. Seelen, die Jesus Christus nicht hat können erreichen, damals, wo er auf dieser Welt gelebt hat. Wo er aber vorbereitet hat durch seinen Tod am Kreuz, durch den Heiligen Geist, den er in dich gelegt hat, damit er mit deinen Augen, mit deinen Händen, mit deinen Füßen Menschen kann retten, wo er dazumals wieder Petrus hat wollen berufen und sagen, für dich habe ich einen besseren Plan, für dich habe ich ein Hammerleben vorbereitet, für dich habe ich noch etwas, wo du wirst staunen, und dich mache ich zu einem Menschenfischer. Und das will Gott durch dich machen. Und das wird deine Gold und deine Edelsteine sein. Das wird das sein, wo du dich wirklich wirst können darüber freuen, wenn du im Himmel oben ankommst. Und dann heisst es, und dann wird das eben das Feuer kommen, wird das prüft, der Feuertest gemacht. Wenn jemand das Werk, das er aufgebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Selbst wenn du gerettet wirst im Himmel, kannst du noch einen Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch wie durch das Feuer hindurch. Habt ihr vielleicht noch nie so gelesen? Du kommst an und du kommst in den Ofen. Das Feuer Gottes wird kommen. Und es wird alles wegbrennen, was nicht von Jesus Christus ist in deinem Leben. Und einigen von uns wird es so gehen, dass sie mit einem extrem langen Gesicht werden da stehen. Weil sie kommen da, sie gehen in den Ofen rein und sie sehen, wie das einfach schmilzt wie ein Mohrenkopf von der Sonne. Am Schluss hast du noch das Biskuit. Und ich kann euch nicht sagen, ich weiss, im Himmel wird ewige Freude sein, das wird so bleiben, du wirst auch als Biskuit noch glücklich sein im Himmel. Ich weiss es. Ich kenne jemanden, die hat 6x40 Tage gefastet, wo sie mir das gesagt hat, und ich gesagt, jetzt muss ich aber auch anfangen, weil ich will dich noch kennen im Himmel. Ich will nicht, dass du da irgendwo im Villenviertel wohnst und ich irgendwo in den Slums. Es wird Unterschied geben im Himmel. Gott wird Belohnungen aussprechen. Auch das soll eine Motivation sein für dich. Ich kann dir garantieren, der geringste im Himmel wird noch Faktor Billion glücklicher sein als der glücklichste Mensch, der jemals glücklich sein kann. Das hat er gesagt. Der geringste im Himmel wird grösser sein als Johannes der Täufer. Macht euch keine Sorgen, auch als Biskuit wirst du glücklich. Aber wie ist es? Wie ist es, wenn du kannst gewinnen, wenn du kannst Reichtum im Himmel reinbringen? Und ich kann euch sagen, einfach ganz persönlich von mir, ich will jetzt nicht sterben. Ich will nicht sterben und ich will auch nicht, dass Jesus jetzt zurückkommt. Wir sind es jetzt gar nicht mehr gewöhnt, wie ein Lebensstil aussieht als Menschenfischer. Das ist keiner von uns sich das gewöhnt. Und ich kenne ehrlich gesagt auch keinen. Ich gehöre ab und zu den und das ab und diesen. Aber es sind so wirklich auch meine Heroes, die ich kenne, Schweiz und Ausland. Das sind vielleicht einzelne Spitzlichter, aber ein Lebensstil, normalos, der Student, die Lehrerin, der Arzt, der Zahnarzt, der Pastor, der Automech, der Gitarrenlehrer, wo der Lebensstil hat von einem Menschenfischer. Wow! Weisst, wo einfach Menschen zu Jesus Christus kommen, in sein Haus vom Vater kommen, und die machen wieder Jünger von Jesus Christus. Das haben wir doch noch nicht entdeckt. Und ich habe keine Ruhe. Ich habe keine Ruhe, bevor ich das nicht gesehen habe. Und es ist mir so egal, dass wir keine Vorlage haben. Es ist sogar gut. Wir haben keine Vorlage. Wir können nicht sagen, gehst in die oder in die Kirche, dort passiert's. Wir haben hauptsächlich ein bisschen Transferwachstum und ab und zu kommt ein zum Glauben. Oder? Vielleicht kommen wir mal 10 zum Glauben. Dann macht es aber Schlagzeilen. Ich meine, dass Fernsehen da war und unser Poker-Event filmt, das zeigt mir auch ein bisschen, wo wir stehen, oder? Ist eigentlich nichts Grosses. Aber die haben das jetzt so cool und innovativ gefunden, dass jetzt Christen auch noch diesen Weg nutzen. Das zeigt doch, dass wir total im Mutter sind. Verstehst du? Ist kein Schlagzeilen wert, das Poker-Turnier in der City Church mit 60 Nicht-Christen. Ist kein Schlagzeilen wert. Ein Schlagzeilen wäre es wahrscheinlich dann, wenn 60 Tote auferstanden wären. Oder ein ganzes Quartier zum Glauben kommt. Also ich habe auch ein Interview gegeben und ihr wisst, wie dankbar dass ich bin. Ich will auch nur die Situation. Lassen wir uns nicht täuschen, wo wir stehen. Lassen wir uns nicht meinen, wir sind gut unterwegs, wie wir ab und zu einem Nichtchrist. Oder will uns einen abhöbeln in der Nacht und wir könnten das Evangelium erzählen. Das ist nicht der Plan. Der Plan ist ein Lebensstil für dich, wo Gott für dich geschrieben hat, ein Drehbuch. Für dich, für euch alle ein Lebensstil, wo wir zusammen reinkommen wollen. Ich auch, HJ, hat einen Lebensstil von Bekehrungen, wo Menschen zum Glauben kommen. Und in den wollen wir reingehen. Und ich suche Verbündete. Und ich habe schon einige gefunden. Im Team, in der Gemeinsleitung, mit euch zusammen. Ich suche Verbündete von Menschen, die sagen, jetzt gehe ich einen Schritt führen. Und da bin ich. Und ich schmeiß mich rein in den Auftrag. Und es ist mir gleich, was es kostet. Da bin ich. Und wir knacken es. Und wir kommen in einen Lebensstil rein, den wir bis jetzt noch nicht gekannt haben. Wir orientieren uns nicht mehr an dem, wo wir sehen können, wo wir ablesen können, sondern wir gehen in die Salbung von Gott rein. Und für das will ich euch einladen. Für das will ich euch einladen. Uns alle, da fängt eben schon das Abenteuer an, dass wir anfangen, Sachen zu beten, wo wir noch nicht wissen, wie sie rauskommen. Das Ziel von dem Monat war, dass wir dem Auftrag in die Augen schauen. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich habe den Eindruck, liebe Church, das ist passiert. Ich habe noch nie so viele E-Mails bekommen von Leuten, die fragen, du, wie ist das Solid Ground? Ist jemand zum Glauben gekommen? Ein Arbeitskollege? Kann ich dort etwas machen? Kann ich den annehmen? Oder Leute, die mir neue Power-Teams können connecten, die in eine Mentoring-Beziehung kommen mit jemandem. Die einen betreffen das Umfeld der Church, die anderen betreffen die Church direkt. Aber es ist am Knüsperlen. Und ich möchte euch einfach ein Kompliment machen. Ein herzlichen Dank, dass ihr den Auftrag euch anlassen habt. Und ich möchte mit euch jetzt einfach ein Gebet sprechen. Ja, ich bitte auch die Gemeindeleitung vorzukommen, Susi und der Martin. Und ich glaube, es ist wirklich der Moment, wo wir einfach vor Gott runterknündeln und ohne, dass wir es uns selber vorstellen oder wissen, wie es passiert. Der Petrus hat auch nicht gewusst, wie er Menschen fischen soll, nachdem ihm Jesus gerufen hat und gesagt hat, wirf mal das Netz weg. Ich habe dich zu höherem berufen. Wenn wir einfach in aller Demut beten für die Kirche. Ich will beten für die Kirche, dass Menschen aus dieser Kirche, und ich bete jetzt für die Kirche, wir werden vielleicht die Autorität haben, für andere Kirche zu beten, würden wir gerne machen, aber jetzt fangen wir mal da an, wo wir sind, dass wir einfach beten, Herr, die Menschen, City Church, der Lieb Christi da, sie sollen zu Menschenfischer werden. Wir wollen das. Und wir beten das selbstverständlich für die ganze Stadt, für das ganze Land, für ganz Europa. Aber fangen wir dort an, wo wir sind. Und Gott wird es hören. Es soll ein Ort sein. Es soll ein Ort sein, wo Fischer zu Menschenfischer werden. Ja. Und wir, spontan, aber wir knüllen da oben, wir drei. Und ich könnt auch, wenn ihr wollt, könnt auch aufstehen. Es ist mir gleich. Ich müsst nicht einmal beten, weil es wird uns auch so tüpfen. Solange wir da sind. Wir bitten den Vater im Namen vom Sohn, dass du die City Church in ein Rettungsboot verwandelst. Wir flehen dich an Gott, jede einzelne Person, die du uns anvertraust, Herr, wenn wir sorgfältig sind und wenn wir das Evangelium so erklären, damit es ein Menschenfischer wird. Wir sind Menschenfischer für dich, Jesus. Das ist unsere Bestimmung. Wir sind da. Rette zu jedem individuell, so wie er es versteht. Erklärst du jedem Einzelnen und rüste du jeden Einzelnen mit deiner Kraft aus. Wir wehen dir die Kirche, die schon lange dir gehört. Das ist nicht unsere Kirche, du bist Haupt, Jesus. Du durchblutest den ganzen Leib. Es ist dein Blut, das geflossen ist. Es ist dein Blut, das uns verbindet, durchflutet, das uns belebt. Herr, flehe dich an. Lass uns zum Rettungsboot werden für dich. Lass uns deinen Auftrag erfüllen, was immer das kostet. Gib uns eine neue Gesinnung. Leg uns deinen Willen ins Herz, Jesus. Und jeder, der über die Türschwelle läuft, jeder, der irgendwie zu dem Lieb gehört, er soll von dieser Macht ergriffen werden, zu einem Menschenfischer werden. Eines Tages wollen wir vor dir erscheinen, Herr, mit grossem Dank. Und wir wollen dir Lobpreis bringen, Seelen über Seelen. Wir wollen dir Anbetung bringen, Seelen über Seelen, wo du durch unsere Hände, durch unser Maul, durch unsere Augen, durch unsere Füße hast können retten. Herr, wir stellen uns dir zur Verfügung. Und alles andere ist bei dir. Komm du mit dem verzehrenden Feuer, nimm du das Opfer an. Halleluja. Amen.